Geht's euch gut? Sag doch mal zu deinem Nachbarn, Jesus ist gut in deinem Leben. Amen. Das wäre eigentlich die erfüllendste Botschaft, die wir uns heute Abend gegenseitig geben konnten. Wir könnten nach Hause gehen und könnten sagen, der Abend ist gerettet, Jesus ist gut in meinem Leben. Und mehr brauchen wir gar nicht mehr, Geschwister. Amen. Ich will es nicht abkürzen, ne? Ich fange gleich noch an. Ich hatte heute im Gebet einen Eindruck für jemanden, der hier sitzt. Ich sah das Kreuz von Jesus und sah, wie ein Schuldschein an dieses Kreuz genagelt wurde. Und dieser Schuldschein wurde an dieses Kreuz genagelt und ich sah, wie ein Tropfen Blut von diesem Schuldschein runterfloss. Und Jesus sprach, mein Blut bedeckt deine Schuld. Und vielleicht sitzt du heute Abend hier und du kamst hierher mit einem Schuldschein. Du hast heute vor Gott diese Schuld einfach gelegt, die du in deinem ganzen Leben getragen hast. Und Gott spricht heute Abend zu dir. Meine Tochter, mein Sohn, ich habe deinen Schuldschein mit ans Kreuz genommen. Und mein Blut bedeckt diesen Schuldschein so krass, dass das Blut runtertropft. Und ich möchte dir in Jesu Namen Vergebung zusprechen. Lass uns kurz vielleicht nochmal aufstehen. Wenn du heute hier bist, lass mal all die Augen schließen, dass keiner mehr jemanden sieht. Keine Sorge, ich klau nix. Genau. Wenn du heute diese Person bist, leg doch kurz deine Hand auf dein Herz. Ich guck auch nicht. Wir möchten kurz beten, dass jede Verdammnis dein Herz jetzt verlässt. Denn das Blut des Lammes ist über deine Schuld. Jesus, wir danken dir, dass jede Verdammnis jetzt bei jedem, der sein Herz gerade berührt, jetzt zu gehen hat in Jesu Namen. Herr, du hast unsere Schuld genommen, ans Kreuz mitgenommen. Und dein Blut bedeckt unsere Schuld so krass, so tief, dass das Blut von diesem Blutschein schon runtertropft auf diesen Boden. Herr, und so sprechen wir jetzt Vergebung zu und Vergebung aus über jede Schuld und jede Verdammnis hat dein Herz, dein Körper, deine Seele, dein Verstand jetzt zu verlassen in Jesu Namen. Und wir sagen, Satan, du wirst uns nicht weiter peinigen mit Schuld, mit Anklage, denn er hat für uns bezahlt und wir leben durch seinen Sieg in Jesu Namen. Amen. Amen. Geschwister, nimm das mit nach Hause. Wenn dieses Gefühl von Schuld und Anklage kommt, denk daran, der Schuldschein ist so mit Blut durchdrungen, da kann man nichts mehr drauf lesen. Jesus hat bezahlt. Amen. Okay, wir möchten in den zweiten Teil reingehen, der Thematik Gottes Sehnsucht nach deiner Seele. Wir möchten ein kurzes Recap machen. Ich rede Deutsch heute Abend, ja. Wir möchten eine kurze Wiederholung machen von dem letzten Mal, vom 15. Oktober. Da haben wir uns gemeinsam angeschaut, warum und wieso Gott unsere Seele erschaffen hat, wieso er sie gerettet hat und was verschiedene Komponenten unserer Seele sind. Ich möchte das kurz aufzählen. Unsere Seele besteht aus Lebenssinn und Annahme. Grund ist, weil wir im Lebenssinn, in seiner Gegenwart und in ihm erschaffen wurden, benötigt unsere Seele Lebenssinn und Annahme. Jeder Mensch auf der ganzen Welt, der je gelebt hat, je leben wird, der gerade lebt, verstorben ist, benötigt Lebenssinn und Annahme. Ich habe noch keinen in Deutschland gefunden, der mir das Gegenteil beweisen konnte. Sogar in der Psychiatrie durfte ich mal ein Seelsorgegespräch führen. Ein Mann, der auf LSD hängen geblieben ist, der sagte, ja, okay, Lebenssinn und Annahme, das brauche sogar ich. Jeder Mensch benötigt es. Die Frage war, was ist die Quelle meines Lebenssinnes und was ist die Quelle meiner und deiner Annahme? Wir haben herausgefunden gemeinsam, es wird und kann abgebrochen werden und wir möchten unsere Lebensquelle in Jesus allein finden. Die zweite Frage war, was habe ich erlebt, das meiner Seele geschadet hat und wie versuche ich, diesen Schmerz zu kompensieren? Und dann haben wir uns diesen Vers angeschaut, den Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und wir haben gemeinsam herausgefunden, das altgriechische Wort für retten heißt sozo und sozo heißt aus dem gegenwärtigen Zustand rausnehmen oder aus dem gegenwärtigen Zustand retten. Und auch da hat Jesus uns prophezeit, wir können nicht unseren seelischen Schaden selber retten. Wir können unseren seelischen Schaden selber nicht kompensieren. Und das war die Frage Nummer 2. Was versuche ich zu kompensieren und was kann ich noch vor den Füßen Jesu legen? Und die dritte Frage war, ist Jesus der Herr meiner Seele? Wer hat die Fragen denn wirklich bearbeitet in den letzten Tagen? Niemand. Okay, dann stellst du heute Abend nochmal rein, einfach in die Gruppe. Kein Thema. Okay, wir glauben daran, dass die Bibel sagt, die gute Saat wurde ausgesät und irgendwann geht sie auf. Vielleicht kommt die Frage irgendwann in deinem Herzen wieder hoch. Dann wie Paulus sagt, unsere Arbeit war nicht vergebens. Halleluja. Heute Abend möchten wir uns zwei weitere Bereiche der Seele anschauen. Und wir möchten uns zum einen beschäftigen mit der Wahrnehmung der Seele und mit dem anderen der Manipulation der Seele. Und ich versuche sehr schnell jetzt zu reden. Ein Spaß, aber ich versuche es wirklich kompakt heute Abend gebündelt in eine Stunde zu bekommen. Aber diese zwei Bereiche sind essentiell fundamentale Themen für unsere Seele. Unsere Wahrnehmung und wie unsere Seele, wodurch unsere Seele manipuliert wird. Wir haben letztes Mal auch gemeinsam herausgefunden, dass Gott selbst eine Seele besitzt. In Jeremia haben wir dazu ganz viele Bibelverse gefunden. Und nur jemand, der eine Seele hat, kann eine Seele weitergeben. Genauso ist es auch im Natürlichen. Hallo, ich unsere Geschwister, auf so einen Applaus geben. Die zu spät kommen, kriegen einen Applaus, oder? Ist doch eigentlich konträr. Nein, aber schön, dass ihr da seid. Guck mal deinem Nachbarn bitte ins Gesicht. Schau ihm mal ins Gesicht. Du nimmst etwas wahr. Jetzt gerade hast du ihn angeschaut, dein Unterbewusstsein hat sich innerhalb von 7 Sekunden eine Meinung gebildet über deinen Nachbarn. Ganz unterschiedlich. Dass das so viel auslösen kann bei uns Geschwister, wenn wir uns gegenseitig angucken. Wir nehmen einfach Dinge wahr. Jeder Mensch nimmt Dinge wahr. Der stärkste Zugang unseres Wahrnehmungsbewusstseins sind unsere Augen. Lass unsere Augen mal kurz schließen. Wir können jetzt ein paar Gerüche wahrnehmen, wenn sich jemand nicht geduscht hat. Nein, Spaß. Aber wir nehmen nicht mehr viel wahr. Lass unsere Augen wieder aufmachen. Das heißt, der Zugang, der direkte Zugang zu unserem Wahrnehmungsbereich unserer Seele sind unsere Augen. Wir können jetzt in die Neurowissenschaft gehen mit der Netzhaut und das Ganze, das erspare ich uns, weil dafür habe ich auch zu wenig Wissen, um darüber zu reden. Aber wir merken, die Wahrnehmung ist ein Thema, was uns jeden Tag begleiten wird, weil wir jeden Tag Dinge wahrnehmen. Jeden Tag. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht morgens aufstehen, wir nehmen irgendetwas wahr. Vielleicht unserem Ehepartner, der uns auf die Nerven geht oder glücklich ist, eins von beiden. Nein, ich bin glücklich. Vielleicht nehmen wir wahr, dass wir eine Rechnung ins Haus kamen, wir können die nicht bezahlen. Wir nehmen einfach Dinge wahr. Und unsere Seele funktioniert auch so, dass wir einfach aus Wahrnehmung leben. Und jetzt hat ein Professor Doktor der Psychologie, den ich schon sehr lange verfolge, eine These aufgestellt, die wir ins Geistliche ziehen möchten. Und ich liebe es, wenn Wissenschaften einfach ins Geistliche gezogen werden. Er hat die These aufgestellt, unsere Wahrnehmung sucht immer in dem, was wir wahrnehmen, das Wahrscheinlichste. Und er hat gefragt, was ist dein Wahrscheinlichste? Was ist das, was du wahrscheinlich am ehesten wahrnimmst in Problematiken? Was ist das Wahrscheinlichste, was du wahrnimmst, wenn jemand auf die Nerven geht? Was ist das Wahrscheinlichste, wenn deine Mutter dich morgens anruft oder dein Vater dich anruft oder dein Bruder dich anruft? Was ist das Wahrscheinlichste, wenn ein Chef zu dir kommt und wieder mal ein Problem hat? Was ist das Wahrscheinlichste, was du wahrnimmst? Ich habe mich letztens mit einem, ich glaube, Multimillionär getroffen. Ich glaube schon, dass er mittlerweile Millionär ist. Und wir haben so gegessen und getrunken. Und ich habe, hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Und ich habe gemerkt, die Wahrscheinlichkeit in seinem Kopf, dass ich jetzt frage, kannst du bitte Geld borgen, war einfach voll groß. Ich wollte eigentlich nur Tipps zu Supplements haben. Und ich sage, ich bräuchte eigentlich nur Tipps, wie viel Magnesium ich nehmen soll. Und er sagte zu mir, ach so, dann habe ich gar nicht gerechnet. Und ich wollte gar nicht fragen, mit was er gerade gerechnet hat. Aber ich kann mir vorstellen, wie Menschen zu ihm kommen und sagen, hey, hast du mal vielleicht 5 Euro für mich? Und wenn Menschen zu ihm kommen und sagen, hey, ich brauche deine Hilfe, dann ist seine Wahrnehmung durch das Bild von Menschen so geprägt, dass die gleiche Frage wie immer kommt. Und jetzt kommt die Komplikation, Geschwister, dass wir einfach ein Bild haben, was wir wahrnehmen in Situationen. Und dieses Bild ist geprägt durch deine und meine Vergangenheit. Das heißt, Dinge triggern uns, Dinge machen uns wütend, sauer, glücklich oder fröhlich. Und der Ursprung dahinter ist, weil wir etwas wahrnehmen, was andere gefühlt gar nicht wahrnehmen. Und ich will dich heute fragen, durch was ist das Wahrscheinlichste in deinem Leben geprägt? Was ist in deinem Leben passiert, dass deine Seele aus Situationen das Wahrscheinlichste in deinem Leben zieht? Wir hatten vor 2 Monaten meines Erachtens nach eine kleine Krise bei Lil Drain. Eine ganze Familie hat das Movement verlassen und ich bin wie ein Bienchen rumgelaufen, das jemand stechen wollte. Zu Hause und sagt zu Vivian, es geht alles kaputt, das war's, wir können das Movement vergessen, alles bricht zusammen. Und sie hat Elia, entspann dich, es wird nichts passieren. Und dann kam André nach Hause und Kalito kam zu mir, die mussten mich alle beruhigen. Aber die Wahrscheinlichkeit, durch das, was ich erfahren habe, in meinem Kopf war das, was ich wahrgenommen habe, das ist das Wahrscheinlichste, was passieren wird, durch das, was ich damals schon wahrgenommen habe. Und ich gehe in mein Zimmer Und ich gehe auf die Knie, ich mache die Rollos runter im Dunkeln und schreie zu Gott, sage, Gott, was ist dein Wille, was sagst du? Und Gott sagt, mein Sohn, mach die Rollos hoch. Und ich mache die Rollos hoch und es fängt an zu regnen. Und Gott sagt, ich lasse es weiter regnen, mach dir keine Sorgen. Was will ich damit sagen? Das Wahrscheinlichste, was meine Seele produziert hat in meinem Kopf, war nicht die Wirklichkeit, die Realität, die ich eigentlich hätte sehen können. Warum? Weil das Wahrscheinlichste uns eine Brille aufsetzt, wie wir die Dinge wahrnehmen in unserem Leben. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Weil Jesus sagt, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir. Weil die Problematik ist die, Geschwister, wir nehmen jeden Tag Dinge wahr. Und wenn wir Dinge tiefer und ernster wahrnehmen und Herausforderungen kommen, und wir nehmen sie wahr durch irgendeine Brille, die uns aufgesetzt wurde, durch den Ernst des Lebens. Jeder hier von uns hat eine Geschichte, oder? Jeder hier hat ein Drama. Meine Frau wird sagen, weil ich eine Drama-Queen bin, ich habe wohl das krasseste Drama, aber jeder von uns hat eine Geschichte. Und wir sehen die Dinge so, wie wir sehen. Wir nehmen die Dinge so wahr, wie wir sie wahrnehmen. Wir spüren die Dinge so, wie wir sie spüren, weil das Wahrscheinlichste in unserer Seele es hochbringt. Und jetzt kommen wir zu Jesus. Weil jetzt kommen wir mit dieser ganzen Wahrscheinlichkeitstheorie, die wir in unserem Kopf haben, mit dieser ganzen Prägung, mit dieser ganzen Wahrnehmung, die wir vom Leben haben, zu Jesus. Und Jesus sagt, komm zu mir und halte meine Gebote. Mein Vater hat immer Zeugnis gegeben, ich habe sein Zeugnis, glaube ich, jedes Wochenende gehört. Ich glaube, du auch, Archie, oder? Wir haben sein Zeugnis sehr oft gehört. Mein Vater war schwerst kriminell, bevor er in diese Gemeinde hier kam. Das ist voll interessant. Bevor er das, ich glaube, 7. Mitglied dieser Gemeinde wurde, war er schwerst kriminell. Und seine ganze Wahrnehmung bestand daraus, Geld zu verdienen, Leute zu betrügen, keine Steuern zu bezahlen und noch ganz, ganz viel schlimmere Dinge. Irgendwann hatte er eine Waffe, die war vergoldet. Also er war wirklich, sein Buch heißt sogar im Tschechischen übersetzt, meine Waffe liegt endlich im Rhein. Und das Geschwister, seine Wahrnehmung, er kam hierher und seine Wahrnehmung war so, okay, ich bin wer ich bin ein Vollblut-Sinto, ich bin ein Automann, ich habe Gold, Uhren und Ketten und er hat sein Leben Jesus gegeben durch einen krassen Umstand, er hat immer wieder erzählt und dann schlägt die Bibel auf und Jesus sagt, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht dies, du sollst nicht das. Und er sagt zu Gott, Gott, du ruinierst mein ganzes Leben, du ruinierst mein ganzes Geschäft. Von was soll ich denn jetzt leben? Und er kommt hier in die Gemeinde und er wurde von Johannes Aust betreut. Johannes Aust sagt, Ricardo, du musst langsam mal anfangen, deine Steuern zu bezahlen. Und mein Vater ging ab wie eine Rakete und sagt, ich bezahle auch meine Autosteuer. Er wusste nicht mal, dass eine Steuer in Deutschland existiert. Er wusste davon einfach nichts. Und Geschwister, das Ding ist, er kam mit seiner Wahrnehmung vom Leben jetzt zu Jesus. Und Jesus sagt, hey, deine Wahrnehmung ist eine falsche Wahrnehmung, ich gebe dir eine neue. Und das ist dieser Bruch, den wir im Galater lesen zwischen Fleisch und Geist. Was geschieht da? Wir kommen zu Jesus. Jesus sagt, hey, du hast was erlebt, du bist geprägt, du siehst Dinge ganz anders, aber jetzt gebe ich dir mein Wort und mein Wort zeigt dir, wie deine Wahrnehmung geheilt werden kann und gesund werden kann. Und wenn wir dann zu Jesus kommen, Geschwister, und Jesus sehen, beginnt es, wenn wir die Dinge umsetzen, Jesus sagt, dass unsere Wahrscheinlichkeit so aussieht, wie Jesus die Dinge sieht. Jesus sagt im Matthäus Evangelium Kapitel 5 und 6, wenn jemand die rechte Backe haut, sollst du die linke zeigen. Das war seine Wahrnehmung vom Leben. Das war sein Wahrscheinlichstes. Du haust mich, ich hau nicht zurück. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Das war seine Wahrnehmung. Das war seine Wahrnehmung über das Leben. Hey, wir haben Feinde, preist den Herrn. Ich gebe euch die himmlische Wahrnehmung, liebt sie. Tut ihnen Gutes, die euch hassen. Und er haut noch eins drauf. Was habt ihr denn gut daran, wenn ihr denen Gutes tut, die euch mögen? Habt euren Preis schon längst empfangen. Jesus sagt in Matthäus 6, geht in euer Kämmerlein, sucht Gott im Verborgenen, dass es kein Mensch sieht, kein Mensch hört, tut alles mir zur Ehre. Und Gott sagt wieder, hey, das ist meine Wahrnehmung vom Leben. Und es ist so konträr zu dem, was wir erfahren in der Welt. Und die Welt spitzt sich immer mehr zu und wir nehmen immer mehr krankere Dinge wahr. Ich habe jetzt gelesen, dass Ungarn entschlossen hat, es gibt nur zwei Geschlechter. Aber Geschwister, wie krank ist es, dass es ein Beschluss sein muss? Ein Land, und wir freuen uns darüber, dass es endlich ein Land beschließt, hättest du das vor 50 Jahren beschlossen, denn die Menschen sagen, ja, aber was ist jetzt der neue Beschluss da dran? Aber unsere Wahrnehmung ist so geprägt mittlerweile, dass wir verstehen und sehen, naja, preist den Herrn, danke Jesus, dass endlich ein Land das so tut. Obwohl das eigentlich das Normalste der Welt ist. Das heißt, unsere Wahrnehmung wird von unserem Umfeld geprägt. Und dieser Doktor der Psychologie ist noch einen weiteren Schritt gegangen. Er hat gesagt, nach Forschungen aus der Neurowissenschaft gibt es Sensoren im Kopf, die die Psyche lenken, und es gibt dadurch eine Entwicklung der Organe, Dinge wahrzunehmen und Dinge nicht wahrzunehmen. Die Kraft der Wahrnehmung entsteht durch die Gewohnheit. Hast du schon mal einen Christen, der 50 Jahre Christ ist und nicht so erfahrener Evangelist mit einem Nichtchristen gehört? Ey, da gibt es jemanden nach der Weise Melchisedeks, der Hohepriester. Der lebt voll in seiner Bubble. Der hat 50 Jahre das Reich Gottes wahrgenommen, hat dieses Organ voll aufgesaugt. Ein Gespräch mit einem Ungläubigen ist fast unmöglich, weil er hat diesen ganzen christlichen Slang drauf. Aber jetzt kommt der Punkt, Geschwister, wo uns Jesus reinruft. Jesus sagt, hey, ich liebe eure Seele. Eure Seele muss erneuert werden. Jetzt kommt der Triggerpunkt. Wenn wir verstehen, dass unsere Wahrnehmung trainiert werden kann, erneuert werden kann, ist die Preisfrage heute Abend an uns die erste Frage: Wie lange, wie oft und wie intensiv nimmst du in deinem Leben im Alltag Jesus wahr? Wie oft nimmst du ihn wahr? Wie oft nimmst du sein Wort wahr? Wie oft nimmst du seinen Geist wahr? Wie oft hörst du seine Stimme? Wie viel Zeit der Intimität haben wir, wo wir Jesus sehen und ihn wahrnehmen und er uns dieses Organ der Wahrnehmung neu schenken kann und wir neu verstehen können, hey, das, was er vorbereitet hat, ist Sinn und Zweck und Lebenssinn für mich. Geschwister, wir tun Menschen, die Dämonen austreiben und Menschen heilen und krasse, große Werke leiten und Tausende von Menschen begeistern auf diesen Podest heben und dann erklären sie einfach immer, was Jesus ihnen in der stillen Zeit gezeigt hat. Und diese Menschen sind einfach nur gesegnet worden mit einem weiteren Organ der Wahrnehmung, und zwar der himmlischen Region. Und dieses Organ wächst in der Psychologie messbar gesehen, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen. Wir nehmen ihn anders wahr in unserem Leben. Ich will dich wirklich nochmal fragen, wie oft nimmst du Jesus in deinem Alltag, in deinem Leben, in deinem Kämmerlein wahr? Wie oft siehst du ihn? Wie oft spürst du ihn? Wie oft hörst du, was er sagt? Wisst ihr, Geschwister, die Bibel sagt, meine Schafe, sie hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Wenn du heute Abend hier sitzt und sagst, ich habe noch nie die Stimme Gottes gehört, dann ist die Problematik nicht, dass du sie noch nie gehört hast, weil die Bibel sagt immer die Wahrheit, sondern die Problematik ist, dass wir uns nicht dort reinbegeben haben, an diesen Ort, in dieser Tiefe, wo er zu uns sprechen kann. Die zweite Frage ist, möchten wir überhaupt aus der Wahrnehmung Jesu in unserem Leben das Leben leben? Wir kommen zu Gott, wir gehen zu Gott und wir sagen zu ihm, Herr, nimm meine Prägung, nimm meinen Verstand, nimm meine Wahrnehmung, nimm das alles und ändere es einmal komplett. Tun wir das in unserem Leben, Geschwister. Bringen wir diesen Wunsch vor den Füßen Jesu und sagen, Jesu, wir wollen so denken, so fühlen und so handeln wie du. Geschwister, eigentlich ist der Sonntagsgottesdienst nicht mehr als ein Ort, wo Menschen, die 6 Tage lang in der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes Gott gesucht und gefunden haben, ihn gehört haben, ihn wahrgenommen haben, zusammenkommen und gemeinsam das zelebrieren, was sie die ganze Woche im Kämmerlein getan haben. Und so entstehen Erweckungen wie Asbury oder Sousa Street. So entstehen sie, weil Menschen in ihrem Kämmerlein angefangen haben, dieses Feuer zu empfangen. Und Gemeinde ist der Ort, wo das Feuer Gottes unter gesunder Leiterschaft, dann geht es für unsere Leiter, zusammenkommt und wir vorangehen können darin. Mehr ist es nicht. Wir können aber nicht erwarten, dass unsere Pastoren für uns den Heiligen Geist wahrnehmen. Wir können nicht dafür sorgen, dass unsere Ältestenschaft, wir haben einen super Ältesten, Michael, preis den Herrn, ist zwar jetzt solo unterwegs bald, aber er ist ein super Ältester. Wir können nicht dafür sorgen, dass er Gott für uns wahrnimmt, die Stimme Gottes hört. Ich sage euch, da wo eine tiefe Bereitschaft ist, sein Leben so auszurichten, wie Jesus es vorbereitet hat, da ist eine tiefe Suche im Kämmerlein. Da, wo ein tiefes Verlangen ist, so zu leben, wie es Jesus vorbereitet hat, mit dem Plan Gottes so zu leben, da ist ein Hunger, das Wort zu hören von ihm. Vor 3 Tagen bin ich wirklich im Wohnzimmer und sage, Gott, ich will nur eins in meinem Leben, und zwar in deinem Willen leben. Ich will nur ein was, Herr. Mir geht es nur gut, wenn ich in deinem Willen bin. Mir geht es nur gut, wenn ich weiß, was dein Plan für mein Leben ist und wenn ich darin leben darf. Wann war die letzte Zeit, Geschwister, wo wir diese Intimität genommen haben? Und ich sage euch, diese Zeit prägt unsere Wahrnehmung. Diese Zeit prägt unsere Wahrnehmung ganz neu. Wir möchten uns ein paar Bibelstellen dazu angucken. Denn was nehmen wir wahr? Ich denke, dass der Heilige Geist uns immer Jesus offenbaren wird. Und Geschwister, wir haben keinen anderen Stellvertreter in den Himmel außer Jesus. Kein Mensch ist unser Stellvertreter zum Vater, es ist Jesus. Ihn müssen wir suchen. Und ihn finden wir nicht nur bei Konferenzen. Ihn finden wir im Kämmerlein. Ihn finden wir nicht bei der nächsten YouTube-Predigt. Ihn finden wir nicht im nächsten cool geschriebenen Buch. Ich mache Konferenzen und ich mache YouTube-Videos und ich schreibe Bücher. Aber ich sage euch, wir finden darin nicht nur Jesus, sondern wir finden ihn im Kämmerlein. Die Bibel sagt im Johannes Kapitel 13, Vers 15, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ein Vorbild. Ein Vorbild. Und wer ist dieses Vorbild? Es ist Jesus. Wo nehmen wir Jesus wahr? In unserem Kämmerlein. Und diese Wahrnehmung bringen wir mit an verschiedenen Orten. Zwei Stellen, die wir uns anschauen möchten. Wer möchte Jesus sehen? Kurz die Hände hoch. Okay, es gibt mehr als schon mal die Fragen beantwortet haben, genau. Das hat schon ein bisschen getriggert. Wer möchte alles in Jesus bleiben? Okay, Jesus gibt uns dazu eine Antwort durch Johannes, was eine Konsequenz dessen ist. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 6. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, du bist aber nicht Jesus. Vielleicht, das stimmt. Aber ich will so werden wie er. Weil wir haben die Verpflichtung und oh, das Neue Testament spricht auch über Pflichten. Das können wir gar nicht abhaben in unserer Freiheitskultur. Ja, die Bibel spricht über Pflichten. Und Johannes sagt, er ist verpflichtet. Wer in ihm bleibt, ist so verpflichtet, auch so zu leben, wie er gelebt hat. Geschwister, das wird nicht funktionieren, wenn wir uns durch den Sonntagsgottesdienst, den ich liebe, ich will nicht schlecht reden, wenn wir durch den Sonntagsgottesdienst uns ernähren. Und dann unsere Woche starten. Wir werden nicht so leben, wie Jesus gelebt hat. Wir werden nicht so denken, wie Jesus gedacht hat. Wir werden nicht die Dinge so wahrnehmen, wie er sie wahrnimmt in unserem Herzen, wenn wir nicht Jesus suchen in unserem Kämmerlein. Und die Frage ist nicht deine Zeit oder meine Zeit. Die Frage ist nicht unser krasser Job oder unsere 5000 Kinder oder 6000 Kinder zu Hause. Das ist nicht die Frage. Es ist die Frage des Verlangens. Ist es in unserem Herzen ein tiefes, tiefes Brennen, ihn so sehr wahrzunehmen, dass wir dazu uns verpflichtet fühlen, so zu leben, wie er gelebt hat. Weil Geschwister, wenn wir Jesus sehen, wenn wir mit ihm sind, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, es ist ein Brennen in uns, dass wir so leben, wie er gelebt hat. Und er ist unser Vorbild. Wisst ihr, warum ich mal so betone, er ist unser Vorbild, weil wir Menschen Fehler machen. Wir sind fehlbar. Wir haben einen super guten Pastor, lass uns unseren Pastor einen Applaus geben. Richtig kräftigen Applaus, Geschwister. Preis den Herrn. Und er ist ein Vorbild in so vielen Bereichen, Geschwister. Aber er macht Fehler, wie wir alle Fehler machen, oder? Und deswegen sagt Jesus, hey, ich habe meiner Gemeinde Menschen anvertraut. Krasser Schritt von Gott. Aber nimmt mich als Vorbild. Und dieses Vorbildsein in ihm verpflichtet uns, reinzugehen, so wie er reingegangen ist. Lass uns eine andere Stelle anschauen dazu. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und es gibt dazu eine schönere Übersetzung, und zwar die Elberfelder. Und die Elberfelder sagt, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Es gibt zwei altgriechische Wörter, die wir im Textus Receptus dazu lesen. Und das eine Wort liebe ich, es heißt nous, N-O-U-S. Und nous heißt übersetzt das Organ des Denkens, des Fühlen, und des Lebens. Und jetzt sagt Paulus, ihr sollt so denken, ihr sollt so fühlen, ihr sollt so handeln, so wie es Jesus auch gemacht hat. Und Geschwister, dieser Augenblick, dass wir so leben, wie Jesus auch gelebt hat, wird meines Erachtens nicht geschehen, wenn uns irgendjemand seine fettigen Hände auf den Kopf wirft und für uns betet. Dieser Augenblick, wo wir so denken, so fühlen, so handeln, Dinge so wahrnehmen, wie sie Jesus wahrgenommen hat, geschieht dann in unserem Herzen, wenn der Geist Gottes uns das Vaterherz durch Jesus offenbart in unserem Kämmerlein. jedes Leben eines Mann und Frau Gottes, und ich habe sie wirklich studiert, Archie hat mir damals alle Bücher geschenkt, die er hatte, über jeden Mann und Frau Gottes, ich habe sie gelesen, bei jedem begann es im Kämmerlein, in der Verborgenheit, wo sie Jesus begegnet sind. Vielleicht bist du aktuell von einem Menschen abhängig, der dich in dieses Kämmerlein führt. Aber wir brauchen niemanden, der uns an die Hand holt und dieses Kämmerlein führt. Wir brauchen nur den Willen, Jesus selber wahrzunehmen. Paulus geht noch einen Schritt weiter. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod, zum Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit den Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was geschieht, wenn wir anfangen, so gesinnt zu sein, wie es Jesus auch war? Was geschieht, wenn wir unsere gesamte Wahrnehmung, die geprägt ist durch verschiedene Dinge, vor den Füßen Jesu legen und sagen, Gott, präge du uns neu. Lass uns die Dinge so wahrnehmen, wie du sie durch uns wahrnehmen lassen möchtest. Es geschieht, dass wir anfangen, so zu leben, dass unsere Zunge täglich bekennt, dass er Gott ist, zur Ehre des Vaters. Es beginnt, dass alles, was wir tun, damit beginnt, dass wir auf die Knie sitzen vor dem, der für uns am Kreuz hang. Alles, jede Entscheidung, jeden Gedanken, den wir ausführen, er beginnt dann darin, dass wir ihn vor das Kreuz Gottes legen und sagen, hey, was denkst du darüber? Geschwister, ich denke, dass Jesus mit jedem Menschen und durch jeden Menschenleben das Potenzial in diese Welt gesteckt hat, diese Welt zu verändern. Aber es wird nicht funktionieren, wenn wir geprägt sind durch unsere Wahrnehmung, ob sie religiös ist, ob sie geprägt ist von dem Elternhaus, ob sie kulturell geprägt ist, ob sie geprägt ist dadurch, dass wir Verletzungen erlebt haben. Wenn wir die Dinge nicht anfangen, so wahrzunehmen und anzunehmen, wie sie Jesus sieht, werden wir nicht weiterkommen in der Nachfolge Jesu Christi. Und das ist der Preis der Nachfolge. Der Preis der Nachfolge ist, dass wir sagen, Gott, ich verstehe nicht ganz gerade, warum ich das nicht tun darf, aber ich nehme diese Dinge so wahr und ich tue sie so, weil du sie so getan hast. Ich lebe so, weil du so gelebt hast. Ich denke so, ich will so denken, weil so du gedacht hast, aus Liebe zu dir allein. Und wir merken, Geschwister, dieses Organ des Denkens, wenn wir Jesus so als Vorbild nehmen in unserem Leben, immer mehr anfängt zu wachsen und wir anfangen so zu leben, wie er gelebt hat. Wer ist aktuell in deinem Leben dein Vorbild? Muss kein Christ sein. Es kann auch ein Fußballspieler sein. Ich glaube, bei Jerome ist es Ronaldo und nicht Messi. Das muss ich mal betonen. Es ist nicht Messi, genau, es ist Ronaldo. Wir haben alle Vorbilder, Geschwister. Diese Vorbilder prägen unser Dasein durch ihr Handeln. Was ist euer Vorbild? Ja, das ist wirklich so. Ja, ich war mit dem so lange unterwegs in Deutschland, der ist Ronaldo-Freak, genau. Ronaldo für alles. Aber wenn wir ein Vorbild nehmen, Geschwister, dann kann dieses Vorbild irgendwas, was wir nicht können. Dann hat dieses Vorbild irgendwas, was wir nicht haben. Jesus kann was, was wir nicht können. Jesus hat was, was wir noch nicht in der ganzen Fülle haben. Und das Krasse ist, Geschwister, wir haben Zugang zu unserem Vorbild. Wir haben Zugang zu Jesus, der unsere Wahrnehmung verändert. 2 Stunden bevor ich hierher gekommen bin, Geschwister, ich hatte irgendwie Gedanken, Fernsehen zu gucken, zu chillen, mit dem Hund rauszugehen. Ich wollte meinen neuen Olivenbaum gießen. Ich hatte irgendwie alle Gedanken, die ich hatte. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich darf dich jetzt 2 Stunden suchen. Es war eine wunderschöne, tiefe, intime Zeit mit ihm, wo ich ihn gehört und ihn gesehen habe. Und da habe ich gedacht, Gott, es ist so krass, der Zugang zu dir ist doch einfach frei. Du gibst Antworten auf jede Problematik. Und wenn Gott nicht zu uns spricht, ist es nicht ein Gott, der nicht spricht, sondern vielleicht ein Mensch, der nach 5 Minuten Gebet aufhört, ihn zu suchen. Ein Mensch, der nach 10 Minuten dann doch vielleicht Bock hat, den Olivenbaum zu gießen. Ein Mensch, der vielleicht sagt, okay, dann suche ich mir Ratgeber einfach woanders. Jesus kann durch Menschen wirken und er tut es, preist den Herrn. Aber diese intime Zeit mit ihm, sie verändert ganz allein unsere Wahrnehmung. Ein anderes Wort, was das Wort für Sinn hier bedeutet, auch nah an Wahrnehmung, ist Proneo. Und Proneo bedeutet Denken, Verstand. Es beinhaltet nicht nur das reine Denken, sondern auch Gefühle, ethische Erwägungen und den Willen. Ihr sollt so gewillt sein, wie es Jesus auch war. Denk mal kurz darüber nach, was die letzte Herausforderung für dich im Glauben war. Was war deine letzte Herausforderung? Und jetzt denk darüber nach, wie hätte Jesus darin gehandelt? Wir müssen ja verstehen, Geschwister, dass wir seit dem Sündenfall eine verstörte, verzerrte und kranke Wahrnehmung vom Leben haben. Wir haben eine ganz mysteriöse Wahrnehmung vom Leben. Und das zieht sich in unsere christliche Bubble. Ich darf mit Tom Coaching machen, also er macht mit mir Coaching eher so rum. Und ich finde das interessant, Geschwister, wie er manchmal Dinge eröffnet, wo ich mir denke, wie verzerrt ist mein Bild vom Leben eigentlich? Und seit dem Sündenfall ist unser Bild verzerrt. Und jetzt kam Jesus vom Himmel, von dem Vater geschickt, nur für einen Grund, um uns das wahre Leben zu zeigen, wie es in Fülle und Kraft und Gesundheit funktioniert. Wenn jemand eine gesunde Seele hatte, dann war es Jesus. Wenn jemand emotional gesund war, dann war es Jesus. Wenn jemand ein gutes Vaterhaus hatte, von dem er geprägt war, und zwar der Himmel, dann war es Jesus. Und wir lesen Hebräer 2, Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen zu zeigen, wie wir dieses Leben leben sollen und frei werden von dieser gestörten Realität unseres Lebens. Und dann kommen wir zu Gott und Gott sagt, ey, tu das nicht mehr. Oh, wir sind doch keine religiösen Christen. Gott sagt, hey, komm, lass diese eine Sünde sein, tu sie nicht mehr. Ach, Jesus, die gehört zu meinem Leben, so schlimm kann das gar nicht sein. Jesus sagt, der Vater sagt, ein Vorbild habe ich euch gegeben. Ein Vorbild habe ich euch gegeben. Damit ihr ein erfülltes, gesundes Leben leben könnt. Gott hat es angedeutet im 5. Mose, Vers 5. Er sagt in diesen Versen, ich will, dass euer Herz immer so beständig bei mir ist, wenn es kommt, damit es euch gut geht und eure Kindeskindern, Kindern sollen gesegnet sein. Der Herrscher des Vaters ist, dass es uns gut geht. Und wenn wir Jesus wahrnehmen und er uns in die Fülle seiner Wahrnehmung schickt, Geschwister, werden wir seelisch gesund. Wie lange möchten wir noch Dinge wahrnehmen durch die Brille der Ablehnung? Wie lange möchten wir noch Dinge wahrnehmen und urteilen dadurch, dass wir abgelehnt und vielleicht bespuckt worden und unsere Eltern uns nicht gemocht haben oder weil der ganz böse zu uns war, wir sind total beleidigt. Wie lange möchten wir noch unser Leben leben durch diese Brille der Wahrnehmung? Du schadest keinem Menschen dadurch, du schadest nur dir selbst. Du schadest nicht deinen Mitmenschen, du schadest deiner eigenen Seele, weil Jesus hält die Hand auf und sagt, komm zu mir, leb wie ich gelebt habe und du wirst seelisch komplett gesund, ohne Komplikationen. Sind hier Menschen drin, die noch nie die Stimme Gottes gehört haben? Wir können ganz ehrlich sein, wir heißen Family Church, oder wir dürfen Familie sein. Gibt es hier Menschen, die noch nie die Stimme Gottes gehört haben? Keiner verurteilt dich. Ja, voll die akustische, wie wir klar miteinander kommunizieren. Preis, dann lass uns kurz aufstehen, lass uns dafür beten. Weil Gott, wer glaubt das? Also wer glaubt, kann aufstehen. Wer das nicht glaubt, Geschwister, bitte sitzen bleiben. Weil ich glaube, dass die Bibel sagt, ich habe einen Eindruck gehabt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Und Geschwister, alles, was in der Welt geschah, geschah durch die Existenzrufung des Wortes Gottes. Und Jesus muss zu uns sprechen. Jesus, wir beten jetzt, Herr, dass die Ohren freigesetzt werden, deine Stimme akustisch und klar zu hören, Jesus. So, Vater, wie du gesprochen hast, von dem 1. Mose her bis zur Offenbarung, durch den ganzen Kanon der Schrift her, du hast gesprochen in klarer Akustik. Und ich bete jetzt in Jesu Namen, Herr, dass wir in Klarheit dich hören. Und dann, wenn wir diesen Raum verlassen, Jesus, dass wir klar deine Stimme vernehmen und hören, was du uns zu sagen hast, weil wir deine Schafe sind. Und wir beten, dass wir diese Zeit haben mit dir im Kämmerlein, wo wir deine Stimme akustisch ganz neu wahrnehmen. In Jesu Namen. Amen. Okay, lass uns kurz Platz nehmen. 15 Minuten Zeit. Der zweite Part ist, wie unsere Seele manipuliert wird. Und dann haben wir die Lehrserie schon geschafft. Meine zweite, aber letzte Lehrserie. Genau. Wie unsere Seele manipuliert wird. Und das schließt sich sehr stark an. Die Family Churchler kennen diese Predigt bereits oder Lehre. Die Antwort ist ganz klar durch Sünde. Wer hat diesen Monat schon mal gesündigt? Ich fand das mal interessant. Ein krasser Prediger hat gesagt, die ganzen christlichen Influencer posten nur ihre stille Zeit. Die posten aber nie, wann sie sündigen. Wir können offen und ehrlich übersprechen, Geschwister, wenn wir sündigen. Weil wir sind Menschen. Und wir werden es wieder tun. Also vielleicht nicht das, was du gerade getan hast. Aber wir werden wieder sündigen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Ist das ein Freifahrtschein? Nein. Ist die Gnade, übertrifft die Sünde? Ja, aber nicht in dem Sinne, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Und die Bibel sagt, dass Sünde der Anfang war, unsere Seele zu manipulieren. Wir möchten uns ganz kurz den 1. Mose Kapitel 3 anschauen, im Schnelldurchgang. 1. Mose Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Wer kennt die Stelle? 1. Mose Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Wo sind unsere Theologen? Sündenfall. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere. Hey, hallo. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Im Schnelldurchgang. Adam und Eva kennen wir alle, waren im Garten Eden. Wie kam die Schlange dahin? Keine Ahnung, sie war auf jeden Fall da. Wir wissen, die Schlange steht symbolisch für den Teufel, der zu der Frau gesprochen hatte. Nein, Witz mache ich das nicht. Und die Schlange kam zu Adam und Eva und stellte eine ganz normale Frage. Eine Frage, die nicht mal schlimm war. Sie stellte eine ganz normale Frage. Sie sagte, hey, da sprach die Schlange zur Frau, von der Frucht sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Ist doch eigentlich gar keine schlimme Frage, oder? Dass ich euch jemand sage, hat Gott wirklich, also ist das wirklich so in deinem Leben, dass du das nicht tun darfst? Eine ganz normale Frage. Aber das ist tatsächlich zu 98% der Ursprung und der Beginn der Sünde in unseren Gedanken. Denn Sünde beginnt zu 98% nicht im Affekt, sondern in unseren Gedankenmuster. Und sie beginnt nicht mit dem offensichtlichen großen Problem, sondern sie beginnt mit einem Gedanken, der anfängt, unsere Seele zu manipulieren. Eva geht darauf ein und sagt, da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht stirbt. Das erste Mal in der Geschichte, dass jemand das Wort Gottes proklamiert hat. Der Gedanke kam und sofort, nein, wenn es ein Pfingstcharismat gewesen wäre, Kora Bambandarianda, Schlange weiche, in the name of Jesus, wenn es ein ganz krasser Charismat gewesen wäre. Gott hat gesagt, wir dürfen von allen Bäumen essen, aber nicht von diesem einen Baum. Und Geschwister, genauso beginnt Sünde in unserem Herzen. Der erste Gedanke kommt und wir können den schön christlich, wie wir sind, rhetorisch in unserem Kopf schmeißen, durch die Proklamation des Wortes Gottes. Aber wenn dieser Gedanke anfängt, in unserem Herzen zu fallen und ein Stückchen Keim findet, kommt der Teufel mit der zweiten Frage. Und wir lesen, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Der Teufel geht gegen das Wort Gottes, wir kennen es, oder? Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Sünde wird uns immer hochhalten, was wir haben und was wir nicht haben und was wir hätten haben können, wenn wir es doch tun. Sünde wird uns immer zeigen, klar, Gott ist dagegen und Gott will es nicht, aber deine Seele könnte profitieren, weil da gibt es so viel mehr. Das ist das, was Sünde in unserem Leben tut. Sie zeigt uns nie das, was wir haben. Sie zeigt uns nur das, was wir noch nicht haben. Sie zeigt uns nur das, was uns fehlt. Sie öffnet uns, sie will uns die Augen öffnen für das, was noch im Petto ist, was Gott uns vielleicht ein bisschen vorenthält, wo wir rausbrechen müssen. Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre. Und das ist die Manipulation unserer Seele. Wenn wir uns auf die Gedanken des Teufels einlassen, die in unserem Leben, unserem Herzen wirken, fangen wir an, die Dinge so wahrzunehmen, wie der Teufel sie wahrnimmt. Eva die zweite schöpfungschronologisch-historisch belegte Geschichte Gottes, sah auf einmal den Baum nicht mehr aus dem Blick Gottes, aus dem Blick, der ihn erschaffen hat, sondern sie sah den Baum aus dem Blick des Teufels und dachte sich, das, was der Teufel eigentlich meint, ist gut. Das, was der Teufel gerade sagt, das stimmt. Das, was der Teufel gerade für mich vorbereitet hat, eigentlich gar nicht schlecht. Wir lassen uns auf diesen Gedanken ein. Und Sünde, Geschwister, beginnt nicht in der Handlung. Sie beginnt mit dem Gedanken, dass das gut für unser Leben ist, was Gott für unser Leben als schlecht erklärt. Wenn wir anfangen, das gut zu heißen, wo Gott sagt nein, beginnt in diesem Sinne Sünde. Wie gesagt, alles, was nicht im Glauben geschieht, ist Sünde. Und ich glaube, es ist darauf zurückzuführen, dass Sünde nicht in der Handlung beginnt, sondern in unserer Seele die Dinge für gut heißt, die Gott absolut nicht für gut heißt. Und wir sehen es gerade. Wir sehen gerade in der Welt, wie Transgender-Pfarrer eine Kirche leiten und andere Christen sagen, preis den Herrn dazu. Und wir sagen zu dem, was Gott gut oder schlecht nennt, genau das Gegenteil. Weil unsere Wahrnehmung immer mehr reingeprägt wird, versaut durch die Medien, durch verschiedene Dinge. Und das ist die Komplikation und die Manipulation unserer Seele. Und das schafft der Teufel so leicht. Archie hat damals zu mir gesagt, bevor ich verheiratet war, Elia, pass auf, wenn du jetzt heiratest, es kommt der Zeitpunkt, da stehst du morgens auf und es kommt ein Gedanke, bevor du den ersten Gedanken in deinem Tag gesetzt hast, du wirst deine Frau neben dir anschauen und wirst dir denken, boah, irgendwas stimmt da nicht. Und wisst ihr, Geschwister, das ist interessant. 3-4 Monate später war ich verheiratet und ich stehe morgens auf und gucke meine Frau an und denke mir so, hä, was ist mit der los? Aber Geschwister, das war bereits der Gedanke des Teufels, obwohl alles gut war. Es war gar nichts. Aber der erste Gedanke war, hä, was ist hier los? Was ist mit meiner Ehe los? Das stimmt, doch, will ich raus, ich will eher nicht mehr eingehen. Aber es ist der erste Gedanke, der anfängt ins Herz zu gehen, anfängt zu keimen und hochzugehen und daraus resultieren die Probleme. Und der Teufel arbeitet immer noch nicht anders, nach wie vor heute. Der Teufel gibt dir einen Gedanke, vielleicht noch einen zweiten und beim dritten können wir die Dinge schon so sehen, wie er sie gesehen hat. Und deswegen, Geschwister, ist die Manipulation unserer Seele das Schlimmste und Krasseste, was der Teufel gemacht hat. Wie geht's weiter? Und die Frau sah, dass es von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und der aß. Manipulierte Seelen manipulieren weiter. Wenn Menschen tief in Sünde fallen und sie sind am Abgrund in der Sünde und sie leben in dieser Sünde, fangen sie an, ihre Sünde anderen Menschen schmackhaft zu machen. Und Geschwister, wir merken, der Teufel arbeitet gar nicht weiter, sondern er lässt Menschen so tief in dieses Loch fallen, dass sie so manipuliert sind, die Dinge so krass sehen, dass andere Menschen anfangen, die Dinge auch so zu sehen. Ich hatte mal einen Seelsorgefall und er war kokainabhängig. Schwerstens kokainabhängig. Und ich sage euch, der konnte manipulieren wie kein anderer. Kein anderer. Und ich gehe zu ihm ins Auto raus und er war voll drauf und sagt, Elia, ich verlasse jetzt die Gemeinde und gründe eine eigene Gemeinde. Er war vielleicht, doch, der war schon länger Christ, aber war voll drauf. Und ich sage, Bro, was machst du? Sagt er, Elia, Kokain ist gar nicht schlimm. Das putscht auf wie Kaffee. Und er erklärt mir das so und ich steige aus dem Auto aus und ich komme ins Wohnzimmer. Meine Frau kommt zu mir und sagt, Elia, ist alles okay? Und ich sage, ja, ich mache mir nur Gedanken, ob Kokain wirklich so schlimm ist. Und sie sagt, ist alles okay bei dir? Ich sage, es ist ja nur ein Aufputschmittel, wenn man das so sieht, oder? Und sie sagt, du spinnst. Da sage ich, ja, du hast recht. Aber ich habe wahrgenommen und verstanden, wenn jemand tief darin lebt, wie schnell es passieren kann, andere von dem ganzen Mist zu überzeugen. Und deswegen müssen wir aufpassen. Salomo sagt, Umgang formt den Menschen. Seelen formen Seelen. Wenn wir uns mit Menschen umgeben, die in tiefer Sünde leben und Sünde tolerieren, wird es dazu kommen, dass du und ich auch Sünde tolerieren. Wird es dazu kommen, dass sie Dinge so sehen, wie die manipulierte Seele die Dinge auch sieht. Und es ist das Gefährlichste, was in unserer Seele passieren kann, weil sie wird manipuliert und geht raus aus dem Plan Gottes. Keine Sorge, ich habe kein Kokain konsumiert. Aber es ist eine Gefahr da. Wir gehen weiter. Vers 8, da haben wir gerade gebetet. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Akustisch, Geschwister. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Wir gehen weiter und wir lesen, da antwortete Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich sollte essen. Da sprach Gott zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt und ich habe gegessen. Es gibt den Zustand unserer Sünde, da fangen wir an, Gott zu manipulieren. Da erklären wir Gott, warum wir sündigen. Gott, du siehst, ich kann nicht anderen sündigen. Du siehst doch mein Leben. Du siehst meinen Umstand. Der Umstand ist es. Und Adam hat eigentlich den krassesten rausgehauen. Die Frau, die du mir gegeben hast. Also eigentlich bist doch du es schuld, dass ich jetzt gerade an dem Punkt bin, wo ich bin, Gott. Warum? Weil wenn wir manipuliert von der Sünde sind, sehen wir die Dinge so, wie der Teufel sie sieht. Unsere Wahrnehmung nimmt die Dinge so wahr, wie der Teufel sie wahrnimmt. Und wenn Gott zu uns spricht mit seiner klaren Stimme und sagt, komm raus, sagen wir, so schlimm ist es doch gar nicht, Gott. Und zum Schluss bist du es doch schuld. Wegen dir bin ich doch da, wo ich bin. Und der Teufel sitzt in der Ecke und klatscht in die Hände und denkt sich so, die Schöpfung hat es nicht gerafft. Geschwister, wir müssen eine Nation werden hier in Deutschland, wo wir uns nicht mehr manipulieren lassen vom Teufel und von der Sünde des Teufels, wo wir keine Anklage Gott gegenüber lassen und wo Gott uns rausrufen kann mit seiner Hand. Ich möchte noch zwei Sachen angucken, dann ich muss nur heute alles zusammenpacken, ich habe keinen weiteren Termin, Geschwister. Die neue Schöpfung entsteht, Adam und Eva bekommen Kinder und hier kommt der Knackpunkt, 1. Mose 4, Vers 7, ist es nicht so, wenn du Gutes tust, du darfst dein Haupt erheben, wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und die Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen, spricht Gott zu den Kindern von Adam und Eva, beziehungsweise zu einem Kind. Das andere war dann schon im Himmel. Ich sagte, Gott, warum sollen wir über Sünde herrschen? Und Gott sagt zu mir, das war vor 6 Jahren, Gott sagt, mein Sohn, wenn du nicht über die Sünde herrschen wirst, wird die Sünde irgendwann dich beherrschen. Und sie führt in den Abgrund. Ich möchte ein letztes Zeugnis erzählen, Geschwister, dann höre ich heute Abend auf. 47 Minuten, es geht doch noch, oder? Als ich 16 Jahre alt war, hatte ich meinen ersten Seelsorgefall. Wo sind unsere Pädagogen? Es war nicht gut. Ich würde es keinem 16-Jährigen empfehlen. Wenn mein Sohn mit 16 zu mir kommt und sagt, hey, Seelsorgefall, dann wird er Hausarrest bekommen. Ich hatte mit 16 meinen ersten Seelsorgefall im Christuszentrum Otto von Kriller. Eigentlich fast der gleiche Name damals noch. Und dieser Seelsorgefall kam zu mir und er war spielsüchtig. Also richtig krass. Casino und Automatensüchtig. Was jetzt kommt, Geschwister, hat mich bis heute geprägt. Er kam rein und ich durfte ihm die Hände auflegen und er wurde am gleichen Tag frei. Preist den Herrn. Er wurde frei, komplett von der Sucht und hat gejubelt, sagte, boah, er war auch ein bisschen Befreiungsdienst dabei, ne? Aber er war frei, sagte, boah, ich bin frei von dieser Spielsucht, ich spüre es. Und die nächsten 6, 7 Tage, Geschwister, ich dachte, der wird die Welt verändern. Er war frei, der hat dem erzählt, ich bin frei von der Spielsucht, ich bin frei davon. Wer kennt dieses Gefühl? Man kommt und Gott betet, man sagt, man ist frei davon, man ist endlich frei. Und was jetzt geschieht, Geschwister, ist eine wahre Begebenheit und sie hat er mir genau so erzählt. Eine Woche später lag er abends gemütlich in seiner Badewanne und wollte ein YouTube-Video gucken. Ist das Sünde? Lass uns jetzt den Richter spielen. Nein, keine Sünde, oder? Aber vor diesem YouTube-Video kommt eine YouTube-Werbung. Dein Online-Casino als App. Und er klickt die sofort weg und sagt, ich bin frei durch Jesus. Und hat sich so in der Badewanne gefreut. Geht raus aus die Badewanne, geht auf die Couch, wollte schlafen gehen. Aber in seinem Kopf, er musste einfach an diese App denken. Er hat diese App runtergeladen, hat abends ein bisschen gespielt. War es Sünde? Nein. Es war keine Sünde. Aber jetzt kommt der Punkt der Manipulation. Die erste Hemmschwelle war in seinem Leben gebrochen. Und der Teufel hat sich schon gefreut. Dann kam die nächste Hemmschwelle. Er zockt an dieser App, hat die weggelegt, macht nicht so richtig Spaß auf dem Handy. Er hat seinen PC angemacht und hat ein Online-Casino runtergeladen. Aber mit Fake-Geld, wie auf der App, kein echtes Geld. Weil es ist doch keine Sünde. Er hat schon gesagt, es ist ja keine Sünde. 1. Petrus 1 sagt, passt euch nicht den Gegebenheiten eures alten Lebens an, sondern wandelt als neue Kinder. Das ist ein krasser Vers, weil Hier sagt er sich, es ist gar keine Sünde, und er macht sein Online-Ding an und zockt. Die Problematik war jetzt genauso erzählt. Alle anderen haben mit Geld gespielt. Nur er hat mit Fake-Geld gespielt. Also nahm er seine Kreditkarte raus, hat ein paar hundert da eingezahlt und hat mit echtem Geld gespielt. Und er konnte es aber pünktlich abends ausmachen. Warum? Er war frei davon. Er hatte keine Sucht mehr. Nächste Hemmschwelle ist gebrochen. Er kam in die Gemeinde, alles war gut, er hat jedem Zeugnis erzählt, ich bin frei davon, weil das war für ihn Freiheit. Er ist ja nicht süchtig mehr, oder? Es war keine Komplikation mehr. Am nächsten Tag, er geht wieder nach Hause von der Arbeit, er war Putzkraft, er geht nach Hause von der Arbeit, erschöpft vom Putzen, in so einem Alter wird er geputzt und macht seinen Computer an, aber es hat keinen Spaß gemacht. Und er dachte, ach, dann gehe ich einfach raus. Und er setzt sich ins Auto und fährt zufällig an das alte Stammcasino vorbei, wo er jahrelang drin war. Aber er fährt weiter und sagt für sich selbst, ich bin doch frei durch Jesus. A, B, C, er hat vor dem Casino geparkt. Ist reingegangen und dachte sich, ich will meine alte Freunde sehen, mal sehen, was die machen, vielleicht geht's ihnen ja gut. Er wollte nicht spielen. Er kam dann zur Sperrstunde wieder raus. Alles verspielt, was er hatte. Alles. Bis zum letzten Cent. Nächste Hemmschwelle gebrochen. Jetzt geschah etwas. 2-3 Wochen kam dieser Mann nicht mehr in die Gemeinde. Nach 2-3 Wochen kam er zurück in die Gemeinde und sagte, hey, was ist los? Kein Anruf, keine WhatsApp, was ist passiert? Er sagte, Elia, ich war an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, ich bin schon wieder dort reingefallen. Und ich war am Boden. Ich war so am Boden und dann kam mir die Gedanken, jetzt kann ich mir auch das Leben nehmen, du wirst es eh niemals schaffen, die Gemeinde wird dich verdammen, die Gemeinde wird dich ablehnen, die werden schlecht über dich reden, die werden dir Ärger geben, die werden dich vielleicht sogar rausschmeißen, du bist ein Loser, du bist ein Versager, nimm dir doch einfach dein anderes Wort Leben, nimm es dir, weil es ist gar nicht mehr wert. Und das ist die letzte Hemmschwelle, die in der Sünde bricht, das letzte Ziel des Teufels ist Suizid. Wisst ihr, warum Suizid? Weil Gott allein entscheidet, wann der Mensch stirbt. Bei Suizid entscheiden wir selbst. Wir stellen uns in allen Bereichen über Gott. Bei Suizid sagen wir sogar, die Entscheidung nehmen wir dir ab, Gott. Das ist das Ziel des Teufels. Die komplette Auflehnung der Schöpfung gegen den Vater, der uns erschaffen hat. Und er kam zurück und er wurde frei und er tat Buße. Und an dem Abend habe ich was verstanden. Unsere Aufgabe ist es nicht, Buße zu tun, wenn wir in diese tiefe, krasse Sünde gefallen sind. Unsere Aufgabe ist es, die Hemmschwelle zu brechen, da wo sie gerade ist. Unsere Aufgabe ist, die Hemmschwelle da zu verlassen, da wo sie gerade den nächsten Schritt unserer Sünde bricht. Da wo der nächste Schritt der tieferen und krasseren Sünde geschieht. Das ist die Aufgabe, da zu sagen, nein, ich gehe raus, weil ich habe den Sieg durch Jesus und der Teufel hat verloren. Und wenn wir sagen, wir tun Buße, Geschwister, das ist kein Aufruf zur Verdammnis. Das macht der Teufel. Buße ist die Einladung aus dem Himmel, unsere Sünden vor dem Thron Gottes zu schmeißen und einen Neuanfang zu starten in ihm und zu sagen, Gott, wir brechen raus aus der Hemmschwelle, wo ich auch immer gerade drin stecken. Jetzt können wir sagen, was ist deine Sünde in deinem Leben aktuell? Was ist die Sünde in deinem Leben, die dich aktuell so manipuliert, die dein Umfeld vielleicht schon manipuliert? Und hier gibt es hier einen psychologischen Trick. In den letzten 15 Minuten hast du gerade an diese eine Sünde gedacht. Jedes Mal, wenn ich Sünde gesagt habe, hast du an dieses eine Ding in deinem Leben gedacht. Und bei Sünde ist es so oft, Geschwister, es kennt niemand, es sieht niemand, es hört niemand, es fühlt niemand, nur du ganz allein. Und vielleicht sitzt du hier und hast jetzt gerade in den letzten 15 Minuten an deine Sünde gedacht und dachte, es ist okay, die ist da. Gott ruft dich heute raus. Vielleicht bist du gerade ganz am Anfang deiner Sünde und Gott ruft dich raus. Warum? Sünde manipuliert unsere Seele. Wer mit Sünde spielt, hat verloren. Wer mit Sünde spielt, hat verloren. Wir haben den Sieg. Wir spielen nicht mit Sünde, wir kämpfen gegen Sünde. Egal in welcher Hemmschwelle du dich gerade befindest, ob du schon am Ende bist, Jesus ruft dich raus und sagt, hör jetzt auf, da wo du gerade bist. Und da wo du gerade bist, ist es nicht zu spät rauszukommen. Keiner wird dich verdammen, außer der Teufel. Aber auch der hat verloren. Und jetzt gerade in diesem Punkt bist du, sagst, es ist schon so weit gekommen. Jesus sagt, alles ist gut. Ich rufe dich da raus. Und der letzte Punkt für heute Abend, wenn du an diesem Punkt bist, dass du mit niemandem darüber sprichst, dass du es nur für dich alleine behältst, dass du nicht darüber sprechen möchtest, weil du Angst hast, verdammt zu werden, angeklagt zu werden, verurteilt zu werden. Jesus ruft dich raus. mit seiner liebevollen, rettenden Hand und sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm raus. Ich verurteile dich nicht. Ich tue es nicht. Und der schlimmste Punkt, den der Teufel erreichen kann, ist, wenn wir über unsere Sünde nicht mehr sprechen. Dann ist sie endgültig manipuliert. Wenn wir sagen, wir können nicht mehr zu unserem Pastor gehen, wir können nicht mehr unsere Sünden bekennen, was denkt er von mir? Das ist die Illusion der Wahrnehmung, die der Teufel uns gibt, weil unser Pastor ist liebevoll und er nimmt deine Sünde gerne auf und spricht die Vergebung zu. Amen. Das ist die Wahrnehmung, die der Teufel uns einflüstern möchte. Geschwister, wenn wir seelisch gesund werden möchten, sollten wir Abstand von Sünde halten, weil Sünde macht unsere Seele krank. Dafür gibt es kein Rezept. Dafür gibt es nur eine Anweisung, das ist Buße. Und das ist die schönste Aussage von Gott. Wir dürfen Buße tun durch das Kreuz. Nicht, wir müssen uns auspeitschen, müssen uns vergeben wollen. Wir dürfen Buße tun durch das Kreuz. Amen.